HR Info. Netzwelt.
Was für schreckliche Zahlen. Während der Corona-Beschränkungen habe sich die Verbreitung von Bildern im Internet, die Kindesmissbrauch zeigen, verzehnfacht. Das hat die europäische Polizeibehörde Europol ermittelt. Von rund 1 Million Hinweisen ist europaweit die Rede. Das ist ein Rekord. Allein in Deutschland sollen es 3-mal mehr sein als noch im letzten Jahr. Die Täter verlagern ihren Missbrauch immer mehr ins Netz. Vor allem die Nachfrage nach Webcam-Videos ist gestiegen, also quasi Kindesmissbrauch per Livestream. Schauen wir uns jetzt in der HR-Info-Netzwelt an, wie das Netz und auch Corona Kindesmissbrauch verändern. Mein Name ist Juli Rutsch.
4 erwachsene Männer vergehen sich an 2 kleinen Jungs. Wechselseitig und aufs Schlimmste.
Selbst die erfahrensten Kriminalbeamten sind an die Grenzen des menschlich Erträglichen gestoßen und weit darüber hinaus.
Bestürzt und erschüttert. So könnte man den Zustand dieser Kriminalbeamten beschreiben, die auf einer Pressekonferenz über den Missbrauchsfall im westfälischen Münster sprechen. Der 3. große Fall von Kindesmissbrauch innerhalb kürzester Zeit. Immer mehr Fälle werden aufgedeckt, in denen sexuelle Gewalt an Kindern begangen und dann im Netz per Videos oder Fotos verbreitet werden. Allein im Missbrauchsfall Bergisch Gladbach, der im Oktober vergangenen Jahres bekannt wurde, Sie erinnern sich vielleicht noch, haben rund 1800 Menschen Bilder in Chats ausgetauscht. Experten sagen, die Opfer werden immer jünger und die Taten immer schwerer. Und die Täter wissen immer besser, ihre kriminellen Handlungen zu verbergen. Zum Beispiel im Darknet und auch auf hochverschlüsselten Rechnern. Im Missbrauchsfall Münster haben die Ermittler 1 Jahr lang gebraucht, um einen Laptop zu knacken, um an die Beweisstücke zu kommen. Wie hat das Internet Kindesmissbrauch eigentlich verändert? Das wollte ich mir von Psychologin Julia von Weiler genauer beschreiben lassen. Sie leitet die NGO Innocence in Danger, die sich gegen sexuellen Missbrauch von Kindern einsetzt.
Die digitalen Medien und das Internet haben Missbrauch auf 2 Arten verändert, wenn Sie so wollen. Einmal bieten die digitalen Medien soziale Plattformen, Online-Spiele, das Internet, all diese Orte, Möglichkeiten, Kinder und Jugendliche zu treffen, dann kennenzulernen, zu manipulieren, um sie zu missbrauchen, entweder via Webcam, der sogenannte Livestream-Missbrauch, wo ich mich physisch noch nicht mal in einem Zimmer befinden muss mit dem Kind und es trotzdem missbrauche, oder aber ich verabrede mich dann mit dem Kind in der analogen Welt, oder aber ich habe das Kind analog kennengelernt, nutze dann die digitalen Kommunikationswege, um das Kind weiterhin zu manipulieren oder mir untertan zu machen, so würde ich es mal nennen. Das ist der eine Aspekt. Und der zweite Aspekt, der die Situation für die Betroffenen nochmal massiv verschärft und verändert hat, ist diese unglaubliche Verbreitung von Missbrauchsdarstellungen, das, was wir gemeinhin Kinderpornografie nennen.
Vielleicht können wir nochmal auf diesen Livestream zu sprechen kommen. Wie muss man sich das vorstellen? Wie funktioniert das? Wie werden Kinder dann über Livestream missbraucht, ohne dass der Täter dann auch wirklich anwesend ist?
Also stellen wir uns vor, Sie sind ein Kind und spielen irgendein Online-Spiel. Ich komme dazu. Wir spielen zum Beispiel ein sehr unschuldiges Spiel, das heißt Clash of Clans oder dafür gibt es jetzt auch noch viele andere Beispiele. Dort haben wir die Möglichkeit, miteinander in Kontakt zu treten über den Spielchat und ich helfe Ihnen dann und unterstütze Sie und schicke Ihnen Truppen oder Heilkräfte oder einfach nur gute Ratschläge. Und so baut sich eine Beziehung auf und dann fordere ich Sie schnell oder auch nicht so schnell auf, Mensch, lass uns doch mal über einen anderen Messenger sprechen, zum Beispiel WhatsApp oder so, und zack, habe ich Ihre Mobilnummer. Und dann intensiviere ich diesen Kontakt und dann sage ich irgendwann, Mensch, lass uns doch mal irgendwie FaceTime oder eben Video chatten, das wäre total toll. Und während Sie also zu Hause in Ihrem Kinderzimmer sitzen und alle denken, die Welt ist in Ordnung, weil das Kind ist ja zu Hause, chatte ich mit Ihnen in Ihrem Kinderzimmer und fordere Sie dann eben aus, sich vielleicht schon mal ein bisschen auszuziehen. Oder aber wenn Sie mir schon intime Dinge über sich erzählt haben oder vielleicht auch ein Unterwäschenfoto geschickt haben, dann nutze ich das, um Sie zu erpressen und zu sagen, jetzt ne, mach das mal, sonst muss ich das deinen Eltern schicken oder in deine Schule schicken oder. Und dann gebe ich dem Kind Regieanweisungen, dass es sexuelle Handlungen an sich selber vornehmen soll. Das klingt immer so ein bisschen abstrakt. Also das heißt, sich berühren, sich im Genitalbereich berühren, vielleicht auch mit Gegenständen manipulieren und so weiter und so fort. Und so generiere ich im Übrigen auch Missbrauchsdarstellungen, ohne mich physisch überhaupt in einem Zimmer zu befinden mit dem Kind.
Können Sie mal ein Bild von den Opfern zeichnen? Also welche Kinder betrifft das hauptsächlich? Wie alt sind diese Kinder? Wie sind die sozialisiert? Weiß man darüber irgendetwas?
Es gab eine Untersuchung der Internet Watch Foundation in Großbritannien. Und die haben vor 2 Jahren sich dieses Phänomen mal genauer angeschaut und haben festgestellt, 96% der Opfer sind unter 13 Jahre alt, also klein. Und 98% dieser Opfer wiederum werden in ihrem Zuhause, meistens in ihrem Kinderzimmer, missbraucht. Das heißt also ganz normale Kinder, die eben unterwegs sind. Die Täter und Täterinnen lassen sich unterschiedlich viel Zeit. Für viele Täter und Täterinnen bedeutet die Kontaktanbahnung, also diese ganze Manipulation hin zur sexuellen Handlung, ist schon Teil des sich erregen Wollens und Teil des Spiels, wenn Sie so wollen. Das zieht sich durch alle sozialen Schichten. Es betrifft die, sagen wir mal, forsch Neugierigen genauso wie die labil Depressiven. Grundsätzlich kann man sagen, sind Mädchen und Jungen besonders gefährdet, wenn sie sich eher in so labilen Lebenssituationen befinden. Also in der Schule geärgert werden, die Eltern haben immer Streit oder man ist gerade umgezogen oder ein Großvater oder eine Großmutter ist ganz krank oder das Leben ist an sich einfach anstrengend. Und da können dann Täter und Täterinnen eben oft andocken, weil sie zum Beispiel über das Spielverhalten oder über so ein Social-Media-Account wie Instagram oder auch TikTok schon ganz viel über das Kind gelernt haben, was sie so nicht lernen würden, wenn sie ihm auf der Straße begegneten.
Jetzt haben Sie schon mit die bekanntesten Social-Media-Plattformen angesprochen. Letztendlich ist es ja so, unser Leben verlagert sich eben immer mehr ins Netz, nicht zuletzt durch eben diese Social-Media-Plattformen und deren stärkere Bedeutung. Wie hat sich denn der Missbrauch an Kindern dadurch auch verändert oder verlagert?
Also alle diese Social-Media-Plattformen sind auch Umschlagplätze für Missbrauchsdarstellungen. Das ist das eine. Also da finden oft Verabredungen statt von Täter und Täterinnen.
Also reden wir hier von Instagram, wir reden von Facebook, wir reden vielleicht auch von WhatsApp, wir reden von TikTok. All diese Plattformen, die wir täglich nutzen.
Genau, also Täter und Täterinnen nutzen immer alle ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten, wie wir das ja auch tun. Wir tun das für nicht kriminelle Handlungen, die tun das für sehr kriminelle Handlungen. Und diese Plattformen werden genutzt, um Vertriebswege zu verabreden, um sich zu finden, um sich gegenseitig zu bestärken. Die großen Anbieter versuchen da auch einen Riegel davor zu schieben. Facebook, Google, Apple, jetzt auch TikTok haben sich jetzt nochmal einer Koalition angeschlossen oder eine Koalition gegründet, um Missbrauch auf ihren Seiten besser zu bekämpfen. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass diese Plattformen auch tolle Jagdreviere sind für Täter und Täterinnen. Denn diese Plattformen laden ein, sich darzustellen, viele Dinge von sich preiszugeben. Was möchte man? Man möchte gemocht werden, man möchte gesehen werden, man braucht viele Likes. Ich habe das irgendwann mal den digitalen Exhibitionismus getauft und gesagt, wir leben im Zeitalter des digitalen Exhibitionismus, der eigentlich schon gesellschaftlich verordnet ist. Also wenn man nicht dabei ist, ist man raus aus der Nummer. Und das können Täter und Täterinnen natürlich wahnsinnig gut nutzen, um in Kontakt zu treten mit Kindern und Jugendlichen, um sie da auch schon zu bestärken und zu sagen, hey, schicke Fotos. Und sie glauben gar nicht, wie oft die Masche, ich bin übrigens Model Scout, immer noch zieht, oder bei den Jungs auch immer noch die Masche, ich suche Fußballtalente für die USA oder irgend sowas.
Die Weltgesundheitsorganisation hat ermittelt, dass rund 1 Million Kinder in Deutschland von Missbrauch im Jahr betroffen seien. Das sind mindestens 2 pro Schulklasse. Das ist eine unfassbar hohe Zahl. Das heißt, dahinter müssen auch sehr viele Täter stecken. Täter, die ja auch bekannt sein müssen in der Gesellschaft. Handelt es sich denn bei den Tätern um Pädophile oder was bewegt diese Täter, diesen Missbrauch zu begehen? Also weiß man was über diese Täter?
Das ist eine tolle Frage. Man muss unterscheiden tatsächlich zwischen pädophilen Tätern und nicht pädophilen Tätern. Und die Täterexperten gehen davon aus, dass etwa die Hälfte oder gut die Hälfte derer, die Kinder missbrauchen, überhaupt gar nicht pädophil ist. Pädophilie ist eine krankhafte Sexualentwicklung, die bedeutet, dass der Mensch, wenn man eine sogenannte Kernpädophilie hat, dass dieser Mensch tatsächlich ausschließlich durch das kindliche Körperschema sexuell erregbar ist. Alle anderen Reize funktionieren nicht sozusagen. Und das ist etwas, von dem die Experten sagen, das ist mit der Pubertät abgeschlossen. Und das ist dann ziemlich, ja, das ist sehr stabil, das kann man auch nicht verändern. Das heißt, diese Menschen können nur lernen, dass das, was sie wahnsinnig gerne würden, nicht in Ordnung ist und dem Kind im Übrigen auch Schaden zufügen würden. Und daraus ergibt sich schon die Schlussfolgerung, nicht jeder pädophile Mensch missbraucht Kinder. Es gibt durchaus die pädophilen Menschen, die sich total darüber im Klaren sind, dass wenn sie jetzt ihren sexuellen Wünschen nachgehen würden, sie den Kindern wirklich massiv schaden würden. Und im Umkehrschluss eben, nicht jeder, der Kinder missbraucht oder die Kinder missbraucht, ist pädophil. Und für diese Gruppe Täter und Täterinnen, die nicht pädophil sind, hat man den, wie ich finde, sehr zynischen Namen Ersatzhandlungstäter sich ausgedacht. Mhm. Und das bedeutet, die nutzen die Tat, um sozusagen Affekt abzuladen. Also ein total bescheuertes Beispiel. Sie haben Stress im Job, sie sind irgendwie gemaßregelt worden und anstatt jetzt die Praktikantin anzuschreien oder den Praktikanten fünfmal im Block zu schicken, um irgendeinen unmöglichen Kaffee für sie zu finden, reagieren sie sich an einem Kind ab und nutzen die sexuelle Handlung quasi, um Macht auszuüben. Und für diese Tätergruppen muss man ganz klar sagen, es geht nicht um die sexuelle Handlung per se, es geht nicht um Intimität, es geht nicht um Liebe, es geht um Macht und Dominanz. Und die sexuelle Handlung ist ein Machtinstrument. Also viel doller kann ich Macht nicht ausüben als über eine solche auch körperlich nahe sexuelle Handlung.
Jetzt stecken wir in einer völlig neuen Krise, wie wir sie bisher noch nicht hatten. Die Corona-Pandemie hat zu großen Einschränkungen geführt, dann auch gleichzeitig zu großem Frust, sagen wir mal bei den Erwachsenen, und auch dazu, dass die Kinder dann auch mehr zu Hause bleiben mussten, nicht mehr in die Schule gegangen sind, sich nicht mehr bei den Freunden vielleicht hinretten konnten oder sich an andere Vertrauenspersonen wenden konnten. Laut der europäischen Polizeibehörde Europol hat sich die Zahl der Inhalte von Kindesmissbrauch, also Videomaterial, Bilder und deren Verbreitung verzehnfacht. In der Zeit von den Corona-Beschränkungen, ist es denn so, dass diese Zeit etwas auch verändert hat im Missbrauch von Kindern? Also wird dieses Machtinstrument dann noch mehr missbraucht?
Also die große Sorge in Corona galt und gilt natürlich den Kindern, die es zu Hause nicht gut haben, die zu Hause Gewalt erleben, die zu Hause sexuelle Gewalt erleben, weil diese Kinder jetzt noch mal viel mehr ausgeliefert waren, als sie das sonst sind. Es gibt, wenn Sie so wollen, keine kontrollierende Instanz von außen mehr. Man kann sich so ein bisschen austoben, wenn Sie so wollen, weil man gar nicht Schiss haben muss, dass am nächsten Tag die Lehrerin oder der Lehrer vielleicht irgendeine Veränderung bemerkt. Mhm. Das war tatsächlich war und ist nach wie vor eine sehr berechtigte Sorge für diese Kinder. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass die Kinder, die innerhalb der Familie missbraucht werden, dass da jetzt auch nochmal vermehrt Material produziert wurde, um das dann mit anderen, ich sag mal zynisch Gleichgesinnten irgendwie zu tauschen und diesen Markt zu bedienen, liegt auch auf der Hand. Und zugleich ist die Nachfrage natürlich auch nochmal größer geworden. Es klingt alles so nach sozialer Marktwirtschaft. Ich finde es immer ganz verrückt, wie wir über diese Dinge reden. Aber in der Corona-Zeit wiederum haben die Menschen, die jetzt nicht so viel Zugriff hatten auf Kinder mehr, ja, die haben dann natürlich vermehrt zurückgegriffen auf das Konsumieren von Missbrauchsdarstellungen, um ihre Fantasie zu bedienen und sich daran sexuell zu erregen.
Sagt Julia von Weiler. Sie weiß, wie Täter Kinder im Netz missbrauchen, wie perfide sie über einen langen Zeitraum das Vertrauen ihrer Opfer gewinnen, um sie dann nach und nach zu manipulieren. Aber wie kommen Kriminalbeamte in Deutschland diesen Tätern überhaupt auf die Spur? Das wollte ich mir von Matthias Wenz aufzeigen lassen. Er leitet beim Bundeskriminalamt die Zentralstelle zur Bekämpfung von Sexualdelikten von Kindern und Jugendlichen.
Ja, in aller Regel passiert das dadurch, dass wir Hinweise bekommen aus den USA. Die dortigen großen Internet-Service-Provider durchsuchen ihre Datenbestände selbst aktiv und auch mittels Detektionstechnologien nach entsprechenden Sachverhalten. Die melden sie dann an eine halbstaatliche Organisation in den USA. Das ist das National Center for Missing and Exploited Children, Abkürzung NCMEC, NCMEC. Das NCMEC wiederum verteilt die eingehenden Hinweise der Provider weltweit. Für Deutschland nimmt das BKA in Form seiner Zentralstelle diese Hinweise entgegen. Und unsere Aufgabe ist es dann hier, die jeweilige örtliche Zuständigkeit in Deutschland festzulegen und den Hinweis zur weiteren Sachbearbeitung an die örtlich zuständige Polizeidienststelle zuzuleiten.
Wir haben ja vom Fall Lütje gehört, wo eine große Zahl an Kindern missbraucht wurde. Bergisch Gladbach, nun Münster. Überraschen Sie diese ganzen Fälle an Kinderpornografie, die jetzt zutage kommen, oder wird einfach nur mehr aufgedeckt?
Wenn Sie anfangen, danach zu suchen, dann finden Sie auch was. Es handelt sich bei diesem Kriminalitätsphänomen um ein sogenanntes Kontrolldelikt. Das heißt, je stärker und intensiver Sie kontrollieren, zum Beispiel auch, dass die Internetprovider in den USA noch intensiver suchen oder vom BKA Hinweise bekommen, in welche Richtung sie möglicherweise nochmal ihr Auge lenken können, desto mehr Hinweise werden letztendlich generiert. Eine verstärkte Polizeipräsenz wird immer auch eine Erhöhung der Fallzahlen mit sich bringen. Das ist aus unserer Sicht auch positiv zu werden, weil wir damit das Dunkelfeld, das wir als recht erheblich einschätzen, ein Stück weit zumindest weiter aufklären können.
Wir haben in der Sendung schon gehört, dass durch das Internet Kindesmissbrauch und auch Pornografie ein neues Gesicht bekommen haben, dass es Tätern auch leichter gemacht wird, einerseits Kontakt zu Opfern aufzunehmen, aber auch sie zu missbrauchen. Inwiefern hat sich durch das Internet auch Ihre Arbeit verändert? Also stellt Sie das vor neue Herausforderungen oder hilft Ihnen das Netz auch dabei, Täter besser aufspüren zu können?
Natürlich sowohl als auch. Aus unserer Sicht spielt sich mittlerweile alles im Internet oder im Darknet ab. Und da ist es wie in fast allen Lebensbereichen, es gibt gute Seiten, schlechte Seiten des Ganzen. Natürlich hinterlässt man im Internet auch Spuren, die zu finden, rechtzeitig auswerten zu können. Das ist die große Aufgabe der Strafverfolgungsbehörden bei der Bekämpfung dieser Delikte.
Wie heftig ist das, denen auf die Spur zu kommen?
Für uns wäre es sehr hilfreich, wenn die Mindestspeicherfristen in Deutschland umgesetzt werden. Wir haben letztes Jahr eine vierstellige Anzahl an Vorgängen, an Hinweisen auf sexuelle Kinderpornografie, Jugendpornografie nicht nachgehen können, weil die Bestandsdaten bei den Providern nicht mehr erfragbar waren. Für uns würde die IP-Adresse oder Bestandsdaten allgemein tatsächlich einen sehr schnellen und eindeutigen Hinweis geben, wo wir zumindest weiter suchen könnten. Und das erfordert natürlich dann, wenn wir das nicht vorliegen haben, erhebliche Ressourcen, die die Polizei hier aufwenden muss, um nachzuvollziehen können, wer hier gerade welche Straftat begangen hat.
Das heißt, Sie wären ganz eindeutig für die Vorratsdatenspeicherung?
Aus dem, was ich jeden Tag erlebe, auf jeden Fall ja.
Sagt uns Matthias Wenz vom Bundeskriminalamt. Die Vorratsdatenspeicherung ist tatsächlich wieder auf der Agenda. Erst kürzlich haben sich jetzt die Innenminister von Bund und Ländern auch wieder dafür ausgesprochen. Nochmal zur Erinnerung, dabei werden Anbieter gesetzlich verpflichtet, Telefon- und Internetverbindungsdaten der Nutzer zu speichern, sodass Ermittler später darauf zurückgreifen können. Bisher hatte die EU diese Speicherung von Daten abgelehnt, weil sie die Rechte der Bürger zu stark einschränke. Und genau das befürchten eben auch viele Datenschützer. Ich habe mit einem von ihm gesprochen, mit Friedemann Ebel, der arbeitet für den Verein Digital Courage, und hören wir mal, was er davon hält.
Ich denke, es wird in der Vorratsdatenspeicherung so eine Art Wundermittel gesehen, und das ist es einfach nicht. Weil wir müssen uns vorstellen, dass sich Täter, wenn sie es wirklich wollen und wenn sie Expertise haben, sich einer Vorratsdatenspeicherung entziehen können. Sie können sich in das Darknet flüchten, indem sie sich dann anonym weiter bewegen im Netz. Da hilft eine Vorratsdatenspeicherung überhaupt nichts. Der Polizeipräsident von Münster hat etwas sehr Kluges gesagt. Er hat gesagt, wir müssen aufmerksamer werden, was Kitas, Schulen, Kinderärzte, Nachbarschaften, Jugendämter, Bewährungshelfer und Gerichte angeht. Das heißt, wenn wir uns nur auf IP-Adressen verlassen, ist das im Prinzip kein wirklich zielgenaues und wirksames Mittel, weil die IP-Adresse im Zweifel ist noch nicht der Tatort, sondern diese Verbrechen, über die wir hier sprechen, haben einen Tatort. Das sind in letzter Zeit auffälligerweise Campingplätze und Kleingartenanlagen. Es gibt immer ein familiäres Umfeld. Das heißt, dort sind wirklich die Straftaten, dort sind die gerichtsfesten Beweise, dort sind auch die Straftäter. Und dort muss Ermittlungen anfangen. Das heißt, eine Vorratsdatenspeicherung wäre, wenn, dann überhaupt der indirekte Weg. Und in Demokratien ist eine derartige Massenüberwachung keine Option.
Bisher ist die Bundesregierung mit ihren Gesetzen zur Vorratsdatenspeicherung immer wieder gescheitert. Die Europäische Union hat zuletzt 2016 gesagt, die Vorratsdatenspeicherung ist mit dem europäischen Recht nicht vereinbar. Zuletzt hat jetzt das Bundesverwaltungsgericht die Auslegung der Datenschutzrichtlinie an den Europäischen Gerichtshof übergeben. Also da wird es frühestens Anfang des nächsten Jahres ein Urteil geben.
HR Info. Netzwelt.
mit dem Thema Kindesmissbrauch, wie das Netz und auch Corona ihn verändern. Wir haben schon gehört, dass die Nachfrage nach Webvideos steigt, in denen Kinder missbraucht werden. Die Täter finden ihre Opfer immer mehr durch soziale Netzwerke und planen ihren Missbrauch und die anschließende Verbreitung des Materials ganz gezielt. Nur die Hälfte der Täter ist tatsächlich pädophil. Die andere Hälfte nutzt die sexuelle Gewalt, um Macht auszuüben. Das Bundeskriminalamt arbeitet unter anderem eng mit US-amerikanischen Organisationen und auch Unternehmen zusammen, um die Täter aufspüren zu können. Gelingt ihnen das? Dann beginnt jetzt die eigentliche Arbeit, nämlich das Sichten des unendlichen Beweismaterials. Die letzten Fälle in Nordrhein-Westfalen haben es uns gezeigt. Teilweise sitzen die Beamten Wochen und Monate vor mehreren Terabyte großen Festplatten, gefüllt mit unzähligen Fotos und Videos. Das Landeskriminalamt in Niedersachsen hat jetzt eine Software programmiert, die diesen Prozess erleichtern soll, mithilfe von künstlicher Intelligenz. Schauen wir uns diese Technik einmal genauer an, und zwar mit Katrin Gladitz. Sie ist die Sprecherin des Projekts und kann uns genaueres darüber erzählen.
Wenn wir große Datenmengen sichergestellt haben, war es bisher so, dass die Kollegen jedes einzelne Bild, jedes einzelne Video, was sie gefunden haben, händisch auswerten mussten. Also anklicken, gucken, ist das relevant oder nicht relevant. Unsere Software, die wir jetzt entwickelt haben, ist dafür da, diese großen Datenmengen auf einen Schlag auszuwerten und sie zu sortieren, und zwar in zwei Ordner, relevant und unrelevant. Und die Software unterscheidet da zwischen pornografischen Bildern und Alltags- und Urlaubsbildern, also die unrelevanten Bilder. Und das soll natürlich dazu beitragen, dass die Sachbearbeiter sich erstmal auf die relevanten Daten konzentrieren können.
Wie genau müssen wir uns die Software denn vorstellen? Also wie funktioniert die en Detail?
Also unsere Software arbeitet mit künstlicher Intelligenz. Das sind neuronale Netze, die durch unsere IT-Experten trainiert worden sind. Das heißt, dem System wurde beigebracht, das ist pornografisch oder das ist nicht pornografisch, also unrelevant für uns. Und das funktioniert ein bisschen wie mit einem Sportler. Es ist so, dass man immer wieder die richtigen Aufgaben geben muss der Software, damit sie besser wird. Und in unserem Fall ist das natürlich so, dass wir dadurch, dass wir Zugriff haben auf viele pornografische Bilder durch die Sicherstellung, die wir haben, der Software genau sagen können, das ist pornografisch, das ist nicht pornografisch. Und durch jedes Bild, was wir der Software füttern, wird sie besser. Und wir haben über 2 Jahre an dieser Software programmiert und mittlerweile erreichen wir eine sehr, sehr hohe Trefferquote von 96%. Und das ist wirklich sehr hoch. Im Bundesvergleich gibt es keine Software, die in diesem Bereich so eine hohe Trefferquote hat.
Sie haben die Technik bereits seit Anfang des Jahres jetzt im Einsatz, also seit einem guten halben Jahr. Welche Erfolge konnten Sie denn bereits erzielen?
Unsere Sachbearbeiter müssen sich jetzt im Land nicht mehr komplett alle Daten angucken, die sie sicherstellen, sondern können direkt damit anfangen, die relevanten Bilder auszuwerten. Das heißt, wir können direkt weitere Täter identifizieren oder weitere Opfer auswendig machen. Leider ist es immer noch so, dass wir im Anschluss der Maßnahmen uns auch noch die unrelevanten Bilder angucken müssen. Aber das große Ziel ist natürlich, nach dieser Pilotphase auch die rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, um sich dann in Zukunft nur noch auf die relevanten Bilder konzentrieren zu müssen.
Also dass die Ermittler eben nicht mehr sich die ganzen Urlaubsbilder und so anschauen müssen, sondern dass man sagt, okay, sie können sich wirklich nur auf die pornografischen Inhalte konzentrieren.
Genau, erfahrungsgemäß sind zwischen den Daten, die wir sicherstellen, 75% unrelevant. Das heißt, bevor ein Ermittler möglicherweise zu dem relevanten Bild kommt, was uns vielleicht zu einem weiteren Opfer führt, kann es manchmal Wochen oder Monate dauern. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir möglichst schnell nur die relevanten Bilder zu Gesicht bekommen, um die Opfer dann auch schnell aus dieser Situation befreien zu können.
Wie müssen wir uns das denn vorstellen, wenn Ermittler einem Fall von Kinderpornografie oder Missbrauch auf die Spur kommen? Vor wie viel Material sitzen die da? Und wie lange braucht es normalerweise, wenn keine Technik im Einsatz ist, sich dieses Material anzuschauen?
Ja, wir haben enorme Datenmengen, im Einzelfall bis zu mehreren Millionen Dateien, die wir in einem Ermittlungsverfahren auswerten müssen. Und wir hatten alleine im Jahr 2018 in Niedersachsen 1314 Terabyte, die wir sichergestellt haben. Und man kann sich das rein rechnerisch vorstellen. Ein Ermittler, der jeden Tag, jeden Arbeitstag 6 Stunden pro Tag sich Bilder anguckt und sich für jedes Bild 1 Sekunde Zeit lässt, der schafft rein rechnerisch 4,75 Terabyte in einem Jahr. Unsere KI, also unsere Software, schafft 21 Bilder pro Sekunde und das 24/7, also jeden Tag des Jahres und rund um die Uhr. Und der schafft diese 4,75 Terabyte in unter 3 Tagen.
Letztendlich müssen sich die Ermittler das kinderpornografische Material aber trotzdem noch anschauen, richtig?
Ja, die belastende Situation für die Ermittler ist trotz dessen natürlich da. Jedes pornografische Bild muss genau analysiert werden, es muss geguckt werden, ob es kinderpornografisch, jugendpornografisch oder vielleicht auch unrelevante Pornografie ist, die da sichergestellt worden ist. Von daher muss sich jedes einzelne Bild angeguckt werden. Zudem müssen ja auch noch Hinweise herausgefiltert werden, ob es weitere Opfer gibt oder weitere Täter. Das heißt, die Belastung bleibt und die ist sehr, sehr hoch für die Ermittler.
Was macht das denn mit den Kollegen? Also wie gehen die mit dieser hohen Belastung um?
Den Kollegen in dem Bereich wird kontinuierlich auch psychologische Unterstützung angeboten. Es gibt Kollegen, die sie annehmen. Es gibt aber auch viele Kollegen, die eigene Wege gefunden haben, das zu verarbeiten. Es wird niemand gezwungen, in diesem Bereich zu arbeiten. Es sind alles freiwillige Kolleginnen und Kollegen, die in diesen Bereichen arbeiten. Und die Belastung ist hoch, aber das Ziel, diese Kinder aus dieser misslichen Lage zu bringen, das ist, glaube ich, das hohe Ziel, was die Kolleginnen und Kollegen haben, weshalb sie diese Belastung auf sich nehmen.
Sagt Katrin Gladitz über die Ermittlungssoftware des LKA in Niedersachsen, die dabei hilft, kinderpornografisches Material schneller aufzuspüren. Wir haben jetzt viel über die Täter gesprochen. Wir haben viel darüber gesprochen, wer die Opfer sind. Aber was ist eigentlich mit den Eltern, also jenen, die vom Missbrauch ihrer Kinder im Netz nichts wissen? Darüber habe ich nochmal mit Julia von Weiler gesprochen. Wir hatten sie vorhin schon gehört. Sie als Psychologin sagt, Eltern sitzen oft nur wenige Meter von ihren Kindern entfernt im Nebenzimmer, während die über das Netz zu sexuellen Handlungen genötigt werden.
Die digitale Gefahr im Kinderzimmer sozusagen. Stellen wir uns vor, eine Familie ist zu Hause, es ist ein, um was zu sagen, später Nachmittag am Samstag, alle sind da, Vater macht hier irgendwas, Mutter macht da irgendwas, alle Geschwister sind verstreut in ihren Kinderzimmern oder auch im Wohnzimmer und jeder der Kinder hängt vor irgendeinem Gerät. Erstmal ist das Gefühl für die Eltern alles paletti. Alle meine Kinder sind da, hier passiert nichts, ich kontrolliere die Umgebung, alles ist super. Blöderweise ist unter Umständen gar nichts super, weil die Umgebung, die ich nicht kontrolliere, ist die digitale, in der sich meine Kinder gerade bewegen. Das eine Kind spielt ein Online-Spiel, das andere Kind ist irgendwie auf irgendeinem Social-Media-Kanal unterwegs und das dritte produziert irgendwas für eine Videoplattform. Und über diese Kanäle, über diese unterschiedlichen digitalen Kanäle haben Menschen den direkten und vollkommen ungestörten und unbeobachteten Kontakt zu unseren Kindern in unserem Zuhause, während wir quasi 3 Meter daneben sind. Und viele dieser Menschen sind fein, sind gute Kontakte, aber es ist eben auch ein Einfallstor für Täter und Täterinnen. Das heißt, ich spiele also mit dem einen Kind ganz gemütlich, während die Mutter 5 Meter daneben steht und irgendwie das Abendessen vorbereitet und der Vater, keine Ahnung, dabei hilft und den Tisch deckt. Spiele ich mit dem Kind und chatte parallel mit dem Kind und sage, übrigens, ich würde so gerne mich mal anders mit dir verabreden und wollen wir nicht mal auf WhatsApp schreiben und dann kann ich dir auch nochmal ein paar besondere Tipps irgendwie für dieses Spiel sagen und so weiter. Und zack, hat mir das Kind seine Mobilnummer gegeben und zack, verabrede ich mich für den nächsten Samstag wieder und sage, ach, guck doch mal, dass du vielleicht ein bisschen ungestörter bist in deinem Kinderzimmer. Und zack, fange ich an, mit dem Kind, das Kind eben massiv zu manipulieren und quasi darauf hin zu arbeiten, dass das Kind dann am Ende sich entweder mit mir verabredet oder aber sich tatsächlich vor einer Webcam entkleidet und berührt und sexuelle Handlungen an sich vornimmt. Das alles passiert, während die Eltern zunächst mal auch vollkommen zu Recht annehmen, alle meine Kinder sind zu Hause und alles ist gut.
Jetzt fühlen sich wahrscheinlich viele Eltern total ohnmächtig. Was würden Sie denen denn raten? Also was müssen sie tun? Was können sie tun, um ihre Kinder letztendlich im Netz zu schützen, während die in ihren Kinderzimmern sitzen und mit dem Computer weiß Gott wo unterwegs sind?
Also das Allerwichtigste ist, sich tatsächlich zu interessieren für das, was ihre Kinder da unternehmen. Zu wissen, was für Spiele die spielen, zu wissen, wie die funktionieren. Immer mal wieder auch mit Kindern darüber zu reden, dass einem in diesen Spielen oder in diesen Chats auch total eigenartige und unangenehme Menschen begegnen können. Auch natürlich sehr tolle. Und immer wieder mit Kindern zu überlegen, was macht ihr, wenn euch was Unangenehmes ist? An wen wendet ihr euch, wenn euch jemand zum Beispiel ein Nacktfoto geschickt hat oder die berühmt-berüchtigten Penisbilder auf euer Gerät prasseln? Also darüber im Gespräch zu bleiben und, das ist das, was wir von Eltern erwarten, sich wirklich über diese digitale Welt zu informieren, damit ich meinem Kind gegenüber auch ein Ansprechpartner sein kann. Und da ist zum Beispiel so ein Tipp von uns, entweder sich im Internet die Seite spieleratgeber-nrw.de anzuschauen. Die ist wirklich ganz gut. Da beschreiben Medienpädagogen unterschiedliche Spiele, kriegt man so eine Idee. Und ein anderer Tipp, damit man so ein bisschen mitkriegt, wie ist das Spiel aufgebaut, worum geht es da, wie reden die miteinander, ist die sogenannten Let's Plays auf YouTube oder Vimeo oder wo die überall rumschwirren, sich anzuschauen. Es sind meistens ja Gamer und Gamerinnen, die das Spiel super gut beherrschen, die sich dabei filmen, wie sie das Spiel spielen. Und damit kriege ich so eine ungefähre Idee, was das Spiel will, wie das funktioniert ist. Grundsätzlich ist der Rat, interessieren Sie sich für diese Lebenswelt Ihrer Kinder, begleiten Sie Ihre Kinder in dieser Lebenswelt und informieren Sie sich über diese Dinge.
Sagt Julia von Weiler, Psychologin und Leiterin der NGO Innocence in Danger im Kampf gegen Kindesmissbrauch. Halten wir noch einmal fest, was uns die hr-Info-Netzwelt gezeigt hat. Die meisten Opfer sind unter 13 Jahre alt und werden daheim missbraucht, im eigenen Kinderzimmer. Oft, indem die Täter, wenn sie nicht Teil der Familie sind, per Livestream die Kinder manipulieren und zu sexuellen Handlungen nötigen. Während des Corona-Lockdowns habe sich die Zahl der Inhalte im Netz, die Missbrauch an Kindern zeigen, verzehnfacht, soweit eine Studie von Europol. Etwa 1 Million Kinder ist in Deutschland von Missbrauch betroffen, also 1 bis 2 Kinder pro Schulklasse. Es muss sich dringend etwas ändern, um die zu schützen. Ob die Vorratsdatenspeicherung tatsächlich eine Lösung sein könnte, das wird sich zeigen. Das war die hr-Info-Netzwelt. Die gibt es jede Woche neu als Podcast bei den gängigen Podcast-Apps und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Juli Rutsch.